Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen heute Morgen zum Gottesdienst. Auch diejenigen, die an den Geräten den Gottesdienst zu Hause verfolgen oder vielleicht später erst dazuschalten. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus 1. Johannes 3, Vers 8b. Dort heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir stehen am Beginn der Passionszeit und bedenken den Leidensweg Jesu. Auf diesem Weg ist er aber keineswegs passiv. Er solidarisiert sich nicht einfach mit den leidenden Menschen. Das Leiden kommt nicht über ihn, wie es über uns in manchen Situationen kommt. Es gibt keine Macht der Welt, die ihn in die Knie zwingen könnte. Und das macht an einer Stelle auch einmal deutlich, wenn er sagt, ich hätte die Möglichkeit, Legionen von Engeln zu rufen, die mir zur Seite stehen, die ihn gegen Hass und Willkür ohne Probleme verteidigen könnten. Sein Leiden aber, sein aktives Leiden ist die Kampfansage dem Bösen gegenüber und endet am Kreuz, wenn er ausruft, es ist vollbracht. Jesus tritt dem Teufel entgegen, um dessen Werke zu zerstören. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, wir hören dieses Lied.
Er war mich
Lassen Sie uns beten. Wir beten mit Worten aus Psalm 130 unter der Nummer 751. Wir beten im Wechsel zwischen ein- und ausgerückten Teilen. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, höre meine Stimme. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, denn bei dir ist die Vergebung. Ich harre des Herrn, meine Seele harret. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Herr, wir sind nun hier in deiner Gegenwart. Wir sind gekommen, weil wir von deinem Wort leben, von diesem Wort, das wir uns nicht selbst sagen können. Sprich du dein Wort in unser Leben hinein. Lass es einen jeden hören als Weisung für den rechten Weg, als Antwort auf die Fragen, die wir heute mitbringen, als Trost in der Traurigkeit, als Hilfe zur rechten Entscheidung für ein Leben mit dir. Rede du, Herr, wir wollen hören. Amen. In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt und was uns belastet.
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Liebe Gemeinde, der bekannte Jugendevangelist Theo Lehmann aus Sachsen wird im ERF einmal interviewt und er wird gefragt nach diesen verletzlichen Erfahrungen, die er gemacht hat, diesen schmerzlichen Erfahrungen, als er seine Stasi-Akte angeschaut hat. Und dann heißt es auf der Homepage des Senders: Um aus dem Stasi-Gefängnis rauszukommen, da verkaufst du auch deine Mutter. Diesen Satz hörte Pfarrer Dr. Theo Lehmann von einem seiner Freunde, der wegen Besitz von Jazzplatten von der Stasi eingesperrt wurde. Was Theo Lehmann damals nicht weiß: Dieser Freund wird jemand ganz anderes verraten als seine Mutter. Nämlich ihn selbst, Theo Lehmann. Denn der Pfarrer Theo Lehmann ist der Stasi schon lange ein Dorn im Auge. Zum Spitzel wird der Freund erst, als er wegen des Besitzes von Jazzplatten von der Stasi verhaftet und für 4 Jahre ins Gefängnis muss. Bei seiner Entlassung holt ihn Theo Lehmann aus dem Gefängnis ab und bringt ihn zu seiner Familie. Mit der Aussage vom Verkauf der Mutter kann Pfarrer Lehmann zuerst nichts anfangen. Heute hat er eine Vermutung, was sein Freund damit gemeint haben möchte. Wahrscheinlich wollte er mir signalisieren, dass er sich bereits verkauft hat, erzählt er. In unserem heutigen Predigttext geht es auch um Verrat. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, Verse 21 bis 30. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter den Jüngern, der zu Tisch lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er ihn fragen sollte, wer es wäre, von wem er redet. Da lehnte er sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihm Judas, dem Sohn des Simon Ischariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest benötigen. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Liebe Gemeinde, Judas ist eine schillernde Person, auch in der Passionsgeschichte, der tun muss, der irgendwo in dieser Passionsgeschichte eine wichtige Rolle hat und trotzdem eine schwierige. Es ist erschreckend, wenn wir ihn anschauen und wenn wir die Konsequenz seines Lebens betrachten. Es ist erschreckend und es wirft die Frage auf: Ist das jetzt das Endgültige? Da muss man dann immer wieder einen Schritt zurückgehen und sagen: Wir haben jetzt nicht die Aufgabe, Judas zu beurteilen oder zu verurteilen. Wir sind nicht die Richter der anderen. Aber das Interessante ist, wenn wir dieser Geschichte entlang gehen, dann stellen wir manches fest, was uns gilt und wo wir hören müssen und uns nicht nur konzentrieren auf die Frage, wie es mit Judas weitergeht. Es ist interessant, dass die Jünger, die dieses Wort hören, einer von euch wird mich verraten, nicht um sich blicken und schauen, naja, bei dem könnte ich es mir denken oder bei dem könnte ich es mir denken, sondern sie fragen, in den anderen Evangelien wird so beschrieben: Herr, bin ich's? Bin ich's? Weil sie um ihre eigene Versuchlichkeit wissen, weil sie um ihre eigene Begrenzung wissen und weil vielleicht die eine oder das andere Sache auch in diesen Worten nach oben kommt. Ja, ich bin Sünder, ich kann so, wie ich bin, gar nicht vor Gott bestehen. Bin's ich? Wenn Gott uns anspricht und wenn Gott uns heute Morgen dieses Wort sagt, vielleicht auch das Erschrecken bei uns: Herr, bin ich's? Könnte ich so reagieren? Stell mir manches Mal die Frage, wie würde ich reagieren in bestimmten Situationen? Auch wenn es um die Frage des Dritten Reichs geht und wenn manche so meinen, wie man dort einfach hätte auftreten können, frage ich mich: Hätte ich's getan? Würde ich so hinstehen, so deutlich, so klar und so überzeugt? kenne ich mich doch in meiner eigenen Person, in meiner Versuchlichkeit und Anfechtung. Hier begegnen wir dem Bösen, dem, der alles zerstören will und auch Freundschaften zerstören will. Und dann merke ich hier, dem Bösen zu begegnen und dieser Frage des Bösen, da kann ich nicht einfach nur sagen, ich schaue auf die anderen. Ich merke, das geht mich an. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und ich kann auch nicht sagen, das Böse ist gar nicht mehr so schlimm oder wir sind da schon ein Stück weiter, als man früher darüber geredet hat. Kommt uns doch die Gestalt des Bösen in dieser Welt immer wieder entgegen, auch wenn wir in den Nachrichten die Tagesthemen oder das Heute-Journal oder was auch immer anschauen. Wir merken, wie Menschen mit Menschen umgehen. Und wir merken, wie Menschen leiden in dieser Welt. Und nicht nur, weil etwas über sie kommt, sondern weil Menschen an anderen Stellen ihren Profit aus ihrer Armut ziehen. So ist das mit dem Bösen, das Zerstörerische unter uns. Das kommt beim einen, bei der einen Situation mehr, bei der anderen vielleicht weniger deutlich zutage. Aber es ist da, das Böse. Und das Böse ist nicht irgendwo außerhalb, sondern wir merken, das Böse findet sich in uns. Das Interessante ist, dass bei Judas das nicht einfach so war, dass er hier zunächst damit konfrontiert wird, sondern bereits in Anfang des Kapitels, Vers 1, dort heißt es, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis zum Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Ischariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete. Man wird erinnert an Kain und Abel, dieser Brudermord, der dort stattfindet, ganz an den Anfängen der Bibel, wo Kain sein Opfer bringt und Abel bringt sein Opfer und irgendwie wurmt es den Kain, dass das Opfer seines Bruders angenommen wird. Und dann begegnet ihm Gott. Und dann spricht er zu ihm, da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. An beiden Stellen wird deutlich, nein, das mit dem Bösen ist nicht so, dass es einfach über uns kommt. Als ob wir uns zurücklehnen können und sagen, tut mir leid, kann ich leider nichts dafür. An keiner Stelle, auch bei Judas, auch nachdem der Satan in ihn gefahren ist, so wie es Johannes ausdrückt, ist Judas derjenige, der sagt, tut mir leid, ich kann ja nicht anders, er ist nie die Marionette, er ist immer beteiligt. Und immer wirbt Jesus um ihn bis zuletzt, wie Gott bei Kain geworben hat, wie Gott Kain nicht einfach in seine Wut entlassen hat und gesagt hat, lass ihn doch gehen. Immer wieder das Werben Gottes, und das spüren wir im Alten Testament, das spüren wir im Neuen Testament. Gott ist immer wieder am Werben, immer wieder die Einladung, kehr doch um. Heute ist Sonntag in Vocavit. An diesem Sonntag geht es um die Versuchung. Es in den Perikopen gibt es immer wieder Geschichten, die das Thema Versuchung beinhalten. Und der Gedanke dahinter steht, widersteht der Versuchung. Es ist interessant, dass der Mensch meint, dass er souverän in dieser Welt ist und überall wird darauf verwiesen, der Mensch darf selber entscheiden, er soll selber entscheiden, er ist autonom. Aber interessanterweise ist dann dort, wo es um Versuchung geht, immer noch etwas anderes, wo er den etwas anderem die Verantwortung dafür überträgt. Da ist der Mann, der fremd geht, und dann kommt die Begründung, ich bin halt verliebt in eine andere Frau. So als ob das die Rechtfertigung ist, dass er jetzt diesen Weg gehen kann, weil er ja selber nicht anders kann. Die Bibel macht deutlich, du kannst dich nicht aus der Verantwortung stehlen für das, was du tust. Du kannst nicht so tun, als ob das ein anderer getan hat, als ob das die Umstände getan haben, als ob diese schuld sind. Und ich kann auch nicht hingehen und sagen, ich bin halt so. Wenn der Jähzornige sagt, tut mir leid, ich bin halt so. Wenn der Träge sagt, tut mir leid, ich bin halt so. Nein, Gottes Wort fordert uns heraus, auch zur Veränderung, auch der Versuchung entgegenzustehen und zu widerstehen. Das bedeutet aber nie, dass wir perfekt sein müssen und sein könnten. Aber Gott fordert uns heraus, handle, widerstehe, lass es nicht einfach nur so laufen. Den Jüngern wird diese Botschaft, einer von euch wird mich verraten, gesagt in einer Situation, wo Jesus seine Liebe seinen Jüngern entgegenbringt und zeigt. In der Fußwaschung und im Abendmahl. Ich bin für euch. Ich gebe mich hin für euch, damit ihr leben könnt. Und das ist auch der Raum, wo wir über unsere Schuld sprechen können. Das ist der Raum, den Gott schafft, dass ich ehrlich werden kann, auch über meine Versuchlichkeit mit ihm ins Gespräch zu kommen. Auch über meine Grenzen und meine Versuchungen, die ich ganz persönlich habe, ins Gespräch zu kommen und zu sagen, so ist es. Die große Gefahr bei den Versuchungen ist ja nur, dass wir sie immer nur verheimlichen und bei uns selber bleiben und damit mit diesen Versuchungen nicht fertig werden. Manchmal ist es auch eine Hilfe, sich einem anderen anzuvertrauen und zu sagen, du, das sind meine Herausforderungen in meinem Leben. Kannst du mit mir einen Weg gehen, um hier Wege zu finden, wie ich diesen Dingen begegnen kann? Ich darf ehrlich sein vor Gott. Muss nicht so tun, als ob es das nicht gäbe. Judas aber, so hat es den Anschein, bleibt cool. Er hört das, einer von euch wird mich verraten. Er weiß, er ist es, der ihn verrät. Und doch nimmt er den Bissen, den ihm Jesus gibt, als das Zeichen, der ist es, der mich verrät. Nimmt es hin, bleibt cool und lässig und sagt nicht, ja, du hast recht, ich bin es, das tut mir leid, hilf mir in dieser Situation. Schlägt nicht den Weg in die Beichte an. Und dann hat es so den Anschein, wenn wir diese Geschichte bei Johannes lesen, da fuhr der Satan in ihn und wenig später er ging hinaus und es war Nacht. Es ist, als ob sich eine Tür zuschlägt. Das ist vielleicht das Schlimmste, was uns passieren kann, dass Gott uns gehen lässt in die Situation, die wir nicht benennen, wo wir einfach hingehen. Das hingegeben werden, wie es auch im Römerbrief zum Ausdruck kommt. Wenn Gott sagt, ihr wollt nicht, dann macht, was ihr denkt. Obwohl Jesus weiß, dass Judas ihn verraten wird, ist es etwas, was ihn innerlich umtreibt. Gott lässt uns nicht einfach nur laufen. Gott ist emotional beteiligt, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Theo Lehmann hat mir einmal in einem Gespräch gesagt, weißt du, das Schlimmste für mich war in dieser Situation mit dem Verräter in meinem Freundeskreis, dass er nie den Weg zu mir gesucht hat. Dass er dieses Vergehen, diesen Verrat nie thematisiert hat. Letzten Endes nur bei sich geblieben ist mit dieser Schuld und keinen Ausweg gefunden hat. Judas hat am Schluss auch keinen Ausweg gefunden und ist den Weg des scheinbaren geringsten Widerstands gegangen und hat sich selbst das Leben genommen. Damit hat er aber die Schuldfrage nicht gelöst. Jesus wusste von Anfang an, dass sein Weg begleitet wird mit Verletzungen, mit Enttäuschungen. Aber er ist nie Spielball des Bösen geworden. Er war nie derjenige, der einfach nur sich in eine Situation hineingegeben hat und dann über ihn irgendwie gekommen ist, sondern Jesus geht den Weg der Passion bewusst. Und das möchte ich am Anfang der Passionszeit sehr deutlich sagen. Jesus ist nicht im Sinne eines Opfers, der halt nicht anders kann, den Weg gegangen. Sondern Jesus geht diesen Weg ganz bewusst. Und es kommt in unserem Abschnitt an zwei Stellen sehr deutlich vor. Das erste, Jesus geht bewusst den Weg, er weiß, was kommt. Er wird nicht überrascht von den Situationen. Er wird nicht überrascht von der Situation, dass Judas ihn verraten wird. Er wird nicht überrascht von Petrus, der ihn verleugnen wird. Denn das hat er ihm ja schon zugesagt. Und er wird auch nicht davon überrascht, dass seine Jünger einfach weglaufen und ihn allein lassen. Er wird nicht überrascht von den Situationen. Und trotzdem geht er diesen Weg. Wissen Sie, das ist ja das Gewaltige, dass Gott sich auch über uns keine Illusionen macht. Dass wenn wir Schuld beim Namen nennen, er sagt, oh, das hätte ich jetzt bei dir nicht gedacht. Er macht sich über uns keine Illusionen, er kennt uns durch und durch. Und trotzdem liebt er uns, trotzdem geht er diesen Weg, er kennt uns. Das Evangelium heißt nicht, du kannst dich nicht verändern, musst halt so bleiben, wie du bist, sondern das Evangelium bedeutet, widersteh dem Bösen. Und das heißt nicht nur, ich kämpfe selber gegen das Böse, sondern ich werde ehrlich vor ihm und sage, du, so sieht's bei mir aus, das ist meine Versuchung. Jesus wurde auch versucht. Wurde versucht von denen, die gegen ihn waren, wurde aber auch versucht von denen, die ganz für ihn gewesen waren. Ich denke dabei an die, die ihn ganz toll fanden, als er aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Mann satt machte. Aber er erkennt die Versuchung, die Irrwege und widersteht ihnen. Jesus weiß um die Dinge. Er kennt seinen Weg und er weiß, dass sein Weg am Kreuz von Golgatha enden wird und geht diesen Weg trotzdem, bewusst und souverän. Deshalb auch das Zweite, Jesus ist der, der die Schritte einleitet. Jesus befiehlt nun dem Judas und sagt, was du zu tun hast, das tue bald. Jesus sagt nicht, wenn du halt nicht anders willst, dann kann ich auch nicht, sondern er weiß, das ist jetzt der Weg und er sagt, dass es jetzt losgehen soll. Er bleibt immer Herr des Geschehens, auch in dieser Situation, wo er verraten wird. Was bedeutet das für uns, dieses Wort heute Morgen? Das Erste, unsere Situation ohne Jesus ist aussichtslos. Aber vor ihm dürfen wir ehrlich werden, weil er uns kennt, weil wir ihm nichts vormachen müssen. Und bei ihm dürfen wir auch unsere Versuchungen, unsere Herausforderungen beim Namen nennen und müssen nicht damit allein bei uns selber bleiben. Das Zweite, und das ist das Ernste an diesem Wort, es gibt ein zu spät. Ich kann nicht sagen, das wird schon irgendwie gehen und irgendwie wird es Gott schon regeln und ansonsten macht mir das nichts aus. Es gibt ein zu spät. Ja, es gibt drittens durchaus Situationen, wo man sagt, ja, gibt es da vielleicht noch mal eine letzte Möglichkeit, dass Menschen, die das Angebot des Evangeliums in den Wind geschlagen haben, dann vielleicht doch noch mal eine Chance zur Umkehr bekommen? Das ist ein Thema, das können wir nicht beantworten. Wenn es so wäre, dann müssten wir und würden wir uns freuen. Aber es heißt im Glaubensbekenntnis, wenn wir von Jesus Christus sprechen, der zur Rechten Gottes sitzt, der wiederkommen wird, auch, dass er richten wird, die Lebenden und die Toten. Und da können wir sagen, er wird Recht richten. Das müssen wir nicht entscheiden, das müssen wir nicht jetzt bedenken. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Was wir heute Morgen zu hören haben, ist, dass das Böse eine Kraft und eine Macht ist. Und dass Jesus Christus hineingekommen ist in diese Welt, um das Böse zu zerstören. Und das heißt auch das Böse in uns. Dass wir ehrlich werden dürfen vor ihm und ihm unser Leben anvertrauen und sagen, wir wollen mit dir leben. Wir wollen dem Bösen widerstehen. Wir wollen der Versuchung entgegentreten, nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern mit dir und aus dir heraus. Aber wir wollen dir nachfolgen, dem, der unser Leben ausmacht, der unserem Leben Inhalt und Sinn gibt. Und der uns die Vergebung zuspricht und der uns einen Freiraum gibt, auch das, was an Schlechten, was an Bösem in unserem Herzen ist, offen zu legen. Wir dürfen ehrlich werden vor ihm und so der Versuchung entgegentreten. Amen. Wir hören nun ein Lied aus Feiert Jesus 5, Mann der Schmerzen. Oh, Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, du bist deinen Weg gegangen wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Doch nie haben die, die dich erniedrigt, gefoltert, verhöhnt und hingerichtet haben, die letzte Macht über dich gehabt. Du hast dich hingegeben aus freien Stücken, aus Liebe zu uns. Du stellst uns heute Morgen in die Verantwortung, dir nachzufolgen und dem Bösen zu widerstehen. Du kennst uns durch und durch. Du kennst unsere Motive, unsere Ängste und weißt um unsere Liebe zu dir, aber auch um unser Versagen. Du durchschaust uns. Wir kommen vor dich und bringen dir unsere Schuld, wo wir zu wenig geliebt, zu wenig vertraut, nicht klar genug gehandelt haben. Vergib uns. Wir bitten dich für diese Welt. Du siehst die vielen Kriege auf unserer Erde, die nur dazu dienen, wenigen Menschen die Macht zu sichern. Wie erschrecken, wie gnadenlos mit der Bevölkerung umgegangen wird. Wir bringen dir die Flüchtlingslager, die Menschen, die unter unwürdigen und erschreckenden Verhältnissen leben müssen, die Gewalt, die in diesen Lagern regiert. Wir können die Not nur erahnen. Herr, der du alles in deiner Hand hast, erbarme dich. Wir bitten dich für die Pandemie in aller Welt. Wir bitten um die gerechte Verteilung des Impfstoffs. Wir bitten dich um richtige Entscheidungen der Politiker im Blick auf Öffnung und Vorsicht. Wir bringen dir die Verdrehungen von Wahrheit und die verrohte Sprache in den öffentlichen Netzen. Der Hass, der gesät wird, und in schrecklichen Taten, wie auch in Hanau vor einem Jahr, seine Früchte trägt. Herr Jesus Christus, erhalte uns das Vertrauen zu dir, dass all das an dir nicht vorübergeht. Stärke unseren Glauben und öffne uns immer wieder den Blick auf dich, den Herrn der Herren. Lass uns als deine Kinder Hoffnungsträger in dieser Welt sein. Komm du wieder und richte du dein Friedensreich endgültig unter uns auf. Maranatha, Herr, komme bald. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch mal kurz Platz. Zunächst ein ganz herzliches Dankeschön allen, die am Gottesdienst mitgewirkt haben. Hier vorne bei dir, Deborah, und auch hinten an der Technik und was sonst alles auch zum Gottesdienst dazugehört. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für das Opfer vom vergangenen Sonntag in Höhe von 135,50 Euro. Es war für die eigene Gemeinde bestimmt. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für die Iflinger Jugendkooperation IFJUCO bestimmt. Ganz herzlich lade ich Sie auch zum kommenden Sonntag ein, zum Gottesdienst um 10.15 Uhr hier in Schopfloch mit Prädikant Schilling. Gerne laden wir Sie auch ein zur Abendbibelschule hier in der Kirche. Die Abendbibelschule war bereits im vergangenen Jahr geplant, musste aber wegen Corona abgesagt werden. Thematisch liegt ihr die Verse aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 zugrunde. Sie aber, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Der erste Termin ist am Freitag, 26.02. mit Maike Sachs, Studienleiterin am Albrecht-Bengel-Haus. Das Albrecht-Bengel-Haus ist eine begleitende Ausbildung, die quasi Studierende, die an der Universität studieren, auch in ihrem Studium begleiten. Das Thema des ersten Bibelabends lautet: Aus der Quelle leben, was wir an der Bibel haben. Die Vorträge werden auch gestreamt und Sie können sie zu Hause auch miterleben. Also wir werden auch hier bei der Abendbibelschule sowie bei allen Veranstaltungen, die wir haben, entsprechend der Corona-Verordnung auch handeln. Also Sie können kommen in dem Rahmen, wie wir hier Plätze haben, und ansonsten auch zu Hause diese Abende mitverfolgen. Vom 5.3. bis 7.3. werden wir speziellen Besuch haben von Open Doors. Open Doors ist eine Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Verbrechen und die Verfolgung der Christen in aller Welt zu thematisieren und deutlich zu machen, wo Christen verfolgt werden und wie sie verfolgt werden. Sie haben eine Arbeit, die zum einen dazu einlädt, auch für die verfolgten Geschwister zu beten, aber auch zum Teil mit Briefen zu unterstützen und deutlich zu machen, diese Menschen sind in der Welt nicht vergessen. Ganz herzlich laden wir dazu ein, zusammen auch mit der Liebenzeller Gemeinschaft. Am Freitag, am 5.3. ist um 19.30 Uhr ein Jugendabend zum Thema, wo Glaube am meisten kostet. Am Samstag, 6.3. ist ebenfalls im BZ unter dem Thema ein Abend: Ich habe für dich gebetet. Und für die Teilnahme an den Vorträgen in den Räumen des LGV Schopfloch ist eine Anmeldung auf der Webseite nötig. Sonntags finden Gottesdienste in Schopfloch und Unteriflingen zum Thema Christsein in der Verfolgung, was hat das mit mir zu tun, statt. Auch hier können die Vorträge und der Gottesdienst in Schopfloch über das Internet live mitverfolgt werden. Flyer liegen auch am Ausgang aus. Und ein kleiner Hinweis: am Sonntag nach dem Gottesdienst hier in Schopfloch werden wir auch die Möglichkeit geben, dass man Fragen stellen kann. Wir werden das auch digital machen, sodass man auch von zu Hause aus Fragen an den Referenten stellen kann, die einem während des Vortrags gekommen sind oder die man sowieso hat. Auch der Weltgebetstag, auf den wollen wir hinweisen, der am 5.3. um 19.30 Uhr in etwas anderer Art und Weise in der Kirche in Oberiflingen stattfindet. Und nun darf ich Sie bitten, dass Sie sich erheben zur Fürbitte. Am 23. Februar findet in unserer Gemeinde eine Sitzung des Kirchengemeinderats statt. Dafür wollen wir beten. Wir beten: Herr, wir bitten dich, Heiliger Geist, um deine Gegenwart. Hilf allen, die in unserer Kirche Verantwortung tragen, dass sie gute Entscheidungen fällen. Amen. Wir bleiben stehen und stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.